Hallo und herzlich willkommen zurück aus einer langen, nicht angekündigten Sommerpause, Schande über mein Haupt, die sich bei mir irgendwie so ergeben hat. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich Weltenbummlerin und keine Social Media oder Podcast-Expertin. Ich erzähle dir hier lediglich von meinen kleinen Abenteuern und Geschichten von unterwegs, draußen und alles, was mir sonst noch zu dem Thema durch den Kopf geht. Umso mehr freut es mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal reinhörst. Der Sommer neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. In der vergangenen Woche habe ich beim Einkaufen schon Kürbisse entdeckt. Für mich war das der Punkt, an dem ich dann wirklich realisiert habe, dass der Herbst wirklich vor der Tür steht. Allerdings ticken die Uhren im Einzelhandel ja auch noch ein bisschen anders. Ich kann also auch noch ein wenig hoffen. Bei mir stehen dieses Jahr nämlich noch zwei kleinere Reisen an. Auf meinem Instagram-Profil werde ich dich da selbstverständlich wieder mitnehmen. Schau also gerne auf Im Kopf Weltenbummlerin vorbei. Denn trotz Sommerpause hat es geklappt, dass ich aus meiner Reise vom Sommer da Bilder oder Videos zumindest gepostet habe. Ich hoffe, du hast den Sommer auch genießen können und langsam aber sicher finde ich mich auch wieder in meine alltägliche und auch meine Podcast-Routine wieder ein. Vor der Pause wollte ich dich in der nächsten, also in dieser Folge jetzt, eigentlich mit auf einen Kurztrip nehmen. Diesen Plan habe ich kurzerhand über den Haufen geworfen. Ich starte direkt mit der weiterführenden Folge übers Fühlen. Passt inhaltlich besser und ist für mich ganz uneigennützig viel einfacher, um gerade wieder reinzukommen. Lass mich die letzte Folge nochmal kurz zusammenfassen. Es ist ja nun schon ein wenig her. Wenn du magst, hör dir die Folge auch gerne nochmal komplett an. Ansonsten habe ich hier die kurze Zusammenfassung, falls du dir die Folge nicht nochmal anhören möchtest. Wir haben uns intensiv mit unseren Sinnen beschäftigt, mit dem, was unser Leben nicht nur möglich, sondern vor allem erlebbar macht. Ich habe davon erzählt, wie uns unsere Sinne durch den Alltag tragen, oft unbemerkt, und wie viel reicher Momente werden, wenn wir sie bewusst wahrnehmen. Sei es das Geräusch von Schritten im frisch gefallenen Schnee, der Duft von Sommerregen oder das Glitzern eines Bergsees. Solche Eindrücke prägen sich halt ein, und wenn man ihnen den Raum dafür gibt. Es ging auch um die Frage, sind Sinne zum Überleben oder machen sie das Leben erlebbar? Unsere Sinne sind nicht nur überlebenswichtig, sie schenken uns auch tiefe Lebendigkeit und Erinnerungen, die wirklich bleiben. Wir haben kleine Achtsamkeitsübungen ausprobiert, Tipps gesammelt, um draußen die Umgebung mit offenen Augen, Ohren und Herzen wahrzunehmen. Und wir haben uns gefragt, ohne welchen Sinn könnten wir nicht leben? Am Ende stand die Erkenntnis, Achtsamkeit heißt, im Hier und Jetzt zu sein, mit allen Sinnen, und gerade draußen in der Natur gelingt das eben besonders gut. Die Frage, die ich mir nun stelle, ist, warum wirkt die Natur so positiv auf uns, unseren Geist, den Körper und die Seele? Ist die Natur mit Gesundheit gleichzusetzen? Ich würde hierzu folgende These in den Raum werfen. Die Natur heilt nicht, weil sie es will. Sie heilt, weil wir ein Teil davon sind. Und jedes Mal, wenn wir rausgehen, erinnert sie uns daran. Zoomen wir auf der imaginären Karte ein bisschen heraus und werfen einen Blick in die Welt. Auch hier wird Natur oft mit Gesundheit oder eben deren Erhalt gleichgesetzt. In Griechenland wird bei Schmerzen und Unwohlsein von Freunden und Verwandten oft ein langes Bad im Meer empfohlen. Toma el sol. Hol dir Sonnenlicht, sagt man in Spanien. In der Türkei soll man sich ebenfalls die Sonne ins Haus holen. In British Columbia und Ontario gibt es den Naturpark auf Rezept. Bei mentalen Beschwerden dürfen Eintrittskarten für Nationalparks verschrieben werden. Auch hierzulande heißt es oft, das Kind muss an die frische Luft. In Skandinavien und Japan raten die Ärzte bei vielerlei Beschwerden zu Spaziergängen an der frischen Luft. In Japan wird auch Shirin-Yoku, das Waldbaden, praktiziert, ebenfalls ärztlich verordnet. In Finnland heißt es Friesluft lifts, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und heißt so übersetzt Pi mal Daumen Freiluftleben. Viele Naturvölker in den USA, Brasilien, Neuseeland und Australien sehen die Ursache vieler Beschwerden in dem jahrhundertelangen Ungleichgewicht oder der Entkopplung von Geist und Natur. Wirkt die Natur also Wunder? Soweit würde ich jetzt nicht gehen, denn die Natur heilt nicht alle Krankheiten. Es gibt mehr als genug Krankheiten, die meiner Meinung nach ausschließlich mit Hilfe klassischer Schulmedizin zu behandeln sind. Trotzdem denke ich, dass es Aspekte und Situationen gibt, in denen die Natur einfach sehr, sehr gut tut und heilsam wirken kann. Schauen wir auf verschiedene Ebenen und Aspekte. Da haben wir zum Beispiel die biologische Ebene. Unser Körper liebt die Natur. Dieser Aspekt, also das biologische Erbe, ist etwas, das wir alle in uns tragen. Unser Körper liebt die Natur, weil er aus ihr hervorgegangen ist. Jahrhundertelang haben wir im Rhythmus der Sonne geschlafen, uns von dem ernährt, was um uns herum gewachsen ist. Und wir sind auf den Wegen gegangen, die uns durch Wälder, Wiesen oder Felder geführt haben. Auch heute spüren wir das immer noch. Draußen sein tut uns gut. Nicht nur als romantische Vorstellung, sondern weil es tief in uns verankert ist. Es ist fast so, als würde jede Zelle aufatmen, sobald wir draußen sind. Bewegung draußen wirkt anders auf uns. Allein ein Spaziergang im Grün senkt nachweislich Stresshormone, den Blutdruck, und aktiviert das parasympathische Nervensystem. Es ist Teil unseres vegetativen Nervensystems, also dem Teil, der unbewusst läuft. Sein Job ist im Wesentlichen grob umrissen Rest and Digest, beruhigen, verlangsamen und regenerieren. Er kann den Körper in einen Zustand bringen, in dem Heilung und Aufbauprozesse stattfinden können. Im Gegensatz dazu ist der Sympathikus wie das Gaspedal. Der Parasympathikus die Bremse. Beide braucht es und draußen fällt der Fuß fast automatisch vom Gas. Und da sind wir auch schon auf der psychologischen Ebene. Die Natur ist ein Resonanzraum. Sie spiegelt unsere Emotionen. Ein leerer Strand, ein dichter Wald, ein weiter Horizont. Oft finden wir draußen Stimmungen, die auch in uns selbst mitschwingen. Wie oft dachte ich mir auf meinen Touren schon, ist es jetzt Zufall, dass die Natur meine Gefühle spiegelt oder interpretiere ich da jetzt zu viel hinein? Möglich ist es allemal. Die Frage ist, was wir am Ende draus machen. Gibt uns dieser Moment Kraft und trägt er uns durch eine zum Beispiel schwere Zeit oder zieht er uns einfach nur weiter herunter? Im Sinne einer positiven Selbstreflexion sollte natürlich Ersteres immer der Fall sein. Manchmal erleben wir aber auch gerade die Kontraste. Draußen wird etwas klar, was im Drinnen noch diffus war. Auch das habe ich schon sehr, sehr oft bei mir erlebt. Draußen nehme ich Abstand zu den Dingen, die mir im Innen diffus erscheinen. So bekomme ich einen neuen Blickwinkel und kann Probleme anders angehen. Die Natur entgrenzt also meine Gedanken. Was wohl auch daran liegt, dass es keine räumlichen Grenzen gibt. Zumindest nicht im engeren Sinne. Keine Decke, die einen auf den Kopf fallen kann. Keine Wände, die einen erdrücken können. Das macht auch insgesamt im Kopf etwas auf. Es können Gedankenketten, Ideen und innere Gespräche entstehen. Nach Kaplan gibt die Theorie der Soft Fascination. Laut dieser Theorie fordert die Natur unsere Aufmerksamkeit auf sanfte Art und Weise, wie ein fließender Bach. Das ermöglicht wiederum Erholung und kreative Prozesse. Hierzu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Wenn es eine wissenschaftliche Theorie über die Erholung und draußen gibt, ist es ja ganz klar, dass ich mir die angucken muss. Zuerst möchte ich noch auf den dritten Aspekt eingehen, der uns mit der Natur verbindet. Kulturell und evolutionär sind wir ebenfalls mit der Natur verbunden. Der Mensch ist kein Innenwesen. Jahrhundertelang waren wir draußen als Sammlerin, als Jägerin, als Nomadin und erst viel, viel später kam das Leben in geschlossenen Räumen, was natürlich auch seine Vorteile hat. Aber vielleicht liegt unser echtes Leben eben doch draußen. Wir haben die Wildnis lange als unsere Heimat gesehen. Es ist ein Gefühl, das auch heute noch viele Menschen kennen. Du vielleicht auch? Auch wenn wir in Städten leben, bleibt das Bedürfnis nach Weite, Wald, Wind und Freiheit bestehen. Vielleicht ist es beim Blick in den Sternenhimmel auch kein Zufall, dass wir manchmal diese uralte Sehnsucht spüren, die eine Erinnerung daran ist, dass wir seit Anbeginn draußen waren. Bei einem vielleicht mehr, beim anderen vielleicht weniger. Aber diese kulturelle Sehnsucht spiegelt sich auch in der Kunst, der Literatur und der Religion wider. Die Natur ist seit jeher Rückzugs- und Kraftort sowie eine Projektionsfläche. Nachdem ich diese Aspekte kurz angeschnitten habe, glaube ich, dass es uns deswegen so gut tut, in der Natur zu sein, weil wir dabei aufhören, etwas müssen zu müssen. Die Natur urteilt nicht. Sie lädt ein, sie zeigt sich, sie gibt Raum und wir dürfen einfach da sein. Atmend, wahrnehmend und echt. Die Theorie der Soft Fascination nach Kaplan bestätigt diese Aussage. Der Begriff stammt aus der Umweltpsychologie, genau genommen aus der Attention Restoration Theory, die kurz ART genannt wird. Sie stammt von Rachel und Stephen Kaplan. Beide waren US-amerikanische PsychologInnen und sie haben sich intensiv mit der regenerativen Energie oder den regenerativen Effekten der Natur auf die menschliche Psyche beschäftigt. Wörtlich übersetzt bedeutet Soft Fascination weiche oder sanfte Faszination. Die zentralen Punkte sind die Beschreibung der Aufmerksamkeit, die von der Natur ausgelöst werden, gänzlich ohne Anstrengung. Im Gegensatz dazu steht die harte Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel beim Lesen, Autofahren oder beim Scrollen am Handy. In der Natur wird der Geist auf eine milde und mühelose Weise angesprochen. Beispiele für solche Naturreize sind ganz simpel. Zum Beispiel Blätter, die sich im Wind bewegen, das Rascheln von Laub am Boden, Lichtspiele auf der Wasseroberfläche, langsam vorüberziehende Wolken, Vogelgezwitscher oder Bachrauschen, um nur einige zu nennen. All das sind Reize, die interessant sind, aber nicht fordernd. Sie geben dem Gehirn die Chance zu regenerieren, weil wir nicht fokussiert arbeiten müssen, sondern in einem ruhigen, aber aufmerksamen Zustand sind. Ich denke bei solchen Dingen dann immer, ja, alles schön und gut und ich habe das auch bei mir selber schon festgestellt, aber warum ist es halt so? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage auch für dich interessant ist. Keplerns Theorie basiert auf der Annahme, dass unser Aufmerksamkeitsbudget begrenzt ist. In Alltagssituationen wird dieses Budget stark beansprucht. Multitasking, Ablenkung, Lärm, Informationsflut, diese Art von Aufmerksamkeit, die gerichtete Aufmerksamkeit, ermüdet eben mit der Zeit. Wie oft sage ich nach in einem langen Tag auch, boah, heute bin ich aber ganz schön durch im Kopf. Die Natur bietet ideale Bedingungen, um dieses Budget wieder aufzuladen. Reizarm, aber nicht reizlos. Abwechslungsreich, aber nicht ermüdend. Vertraut, aber nicht langweilig. Soft Fascination erlaubt dem Gehirn, sich zu erholen, ohne dass es sich langweilt. Das ist der optimale Zustand fürs Wohlbefinden. Laut Kaplan gibt es 4 Bedingungen für Restorative Environments, also Anforderungen an einen Ort, damit er echte Erholung bringt. Punkt 1 ist Being Away, das Gefühl, wirklich woanders zu sein, nicht erreichbar und komplett raus aus dem Alltag. Der zweite Punkt ist Extent. Die Umgebung sollte groß, aber stimmig genug sein, um sich darin verlieren zu können, wie zum Beispiel eben Wald, Berge oder die Küste. Soft Fascination ist der nächste Punkt. Die Umgebung sollte die Aufmerksamkeit sanft an sich binden. Der letzte Punkt ist Compatibility. Die Umgebung sollte zu den eigenen Bedürfnissen passen. Du kannst dich also dort so verhalten, wie es dir gut tut und wie es natürlich legal ist. Die Natur erfüllt diese Punkte auf natürliche Weise. Meiner Meinung nach also auch kein Wunder, dass ein Tag im Grünen sich oft so erholsam anfühlt, auch wenn man eigentlich gar nichts gemacht hat. Die Forschungen und Studien um Art sind sehr populär, aber Begriffe wie Soft Fascination sind schwer messbar und nicht klar definiert. Das erschwert eine empirische Überprüfung. Die Theorie basiert auf der Annahme, dass Naturerlebnisse automatisch zur Erholung führen. Das jedoch konnte nicht in allen Studien oder bei allen Studienteilnehmern bestätigt werden. Die Art bietet also einen wertvollen Rahmen, um die positiven Effekte in der Natur auf unsere geistige Gesundheit zu verstehen. Gleichzeitig zeigt die Kritik aber auch, dass es weitere Forschungen geben sollte oder dass weitere Forschungen notwendig sind, um die genauen Mechanismen wirklich zu entschlüsseln. So sehr mich diese Theorien auch immer wieder faszinieren und interessieren, hinterfrage ich sie trotzdem. Denn vieles, was in den Studien angenommen wird, trifft eben nicht auf alle Menschen zu. Während meiner Recherche zu dieser Folge bin ich auch noch auf ein Interview mit dem Forscher und Universitätsdozenten Dr. Almuf Hartl gestoßen. Er ist oder war, so genau konnte ich das leider nicht mehr herausfinden, Leiter des Instituts für Ökomedizin an der Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität in Salzburg. Er forschte mit seiner Arbeitsgruppe am Themenkomplex Natur und Gesundheit. Schwerpunkt lag auf dem Bereich Bergsteigen als therapeutische und präventive Maßnahme. Das Interview, aus dem ich dir erzählen möchte, erschien in voller Länge im Bergwelten-Magazin in der Ausgabe Februar-März, auch schon 2018. Also ist auch schon ein Stückchen alt. Hartl beginnt erstmal mit dem Vorurteil, dass nur Flachländer wandern würden. Bergmenschen würden bergsteigen. Da musste ich ja auch schon etwas schmunzeln, aber im Grunde ist beides gemeint und beides hat den gleichen Effekt. Bewegung an der frischen Luft, Entspannung und körperliche Bewegung. Die Frage, mit der sich das Interview und die Studie beschäftigen, sind, ob Wanderer oder eben Bergsteigende die glücklicheren Menschen sind. Zuerst wird hierfür die Frage geklärt, ab wann aus herumlaufen wandern oder eben bergsteigen wird. Die Antwort auf diese Frage ist einfach: ab dem Zeitpunkt, ab dem es dreidimensional wird. Es muss also bergauf gehen. Laut Hartl muss man die Beine heben und nicht einfach nur so dahin schlürfen. So hat er es nicht direkt gesagt, aber sinngemäß. Die Fersen werden gehoben, die Kniemuskulatur wird beansprucht, Herz und Lunge arbeiten und das passiert am Berg eher als im Flachland. Laufen sei laut ihm die natürlichste Art der Bewegung, die man ausführen kann. Wir seien als Zweibeiner auf die Welt gekommen und Laufen lernen ist der erste große Moment in unserem Leben. Solange wir laufen, leben wir, wird im Interview gesagt. Und diese Aussage finde ich sehr schön, weil sie wahr ist. Der Verlust der Mobilität ist ein Zeichen dafür, dass es uns nicht mehr gut geht. Eine weitere Frage ist, ob es nun einen Unterschied macht, ob wir uns in der Natur oder im Fitnessstudio bewegen. Ganz klare Antwort: Ja, es macht einen Unterschied. Kein Laufband kann die Dreidimensionalität eines Wanderweges ersetzen, wohl allein schon aus orthopädischer Sicht nicht. Auf der immer gleichen Ebene trainiert man viel weniger Muskelgruppen als in der Natur. Man muss bei jedem Schritt darauf achten, wohin man den Fuß stellt. Hinzu käme auch der Aspekt, dass sich Green Exercises, also Bewegung im Grünen, auf die positiven Aspekte auswirken, die ich drinnen nicht habe. Eine weitere Frage im Interview war, ob man als Mensch denn auch wirklich glücklicher sei, wenn man durch die Natur läuft. Auch die Antwort auf diese Frage war sehr klar, denn wir seien alle biophil. Das bedeutet, wir reagieren positiv auf die Natur. Die psychologische Wirkung der Farbe Grün sei bei allen Menschen gleich, egal ob sie im oberen Pinzgau leben oder in einer urbanen Region wohnen würden. Der Unterschied sei allerdings, dass Menschen, die nie bis selten Natur sehen, anfälliger für viele psychische Krankheiten sind. Es gibt noch andere unzählige Interviews und Studien, die sich mit diesem Thema befassen. Aus meinem Nähkästchen kann ich aber noch Folgendes erzählen. Gehe ich immer die gleichen Wege zum Spazieren, Joggen, Wandern, mein Kopf holt dann immer wieder die gleichen Dinge hervor. Bin ich an einem anderen Ort, schweifen meine Gedanken schneller ab. Der Fokus liegt auf dem Neuen in der Umgebung. Man kann im Bereich Selbstfürsorge sehr, sehr viel für sich tun. In anderen Bereichen braucht man manchmal Unterstützung von außen. Und hey, das ist okay. Wir sind nicht in der Welt, um Einzelkämpfer zu sein. Ein einzelner Baum macht auch noch keinen Wald. Und apropos Wald, frisches Grün, Natur, Weite und bald buntes, raschelndes Laub. Weltweit sind die Wälder Lebensgrundlage für 1,6 Milliarden Menschen. Sie schützen den Boden, auf dem wir uns bewegen. Er verhindert, dass der Boden durch Wind und Wasser abgetragen wird. Und manchmal trägt der Wald auch mich und meine Gedanken auf eine ganz besondere, einzigartige Art und Weise fort. Im Wald spricht die Zeit anders. Nicht in Minuten oder Stunden, sondern in Tropfen, die von Blättern fallen, in Schritten, die weicher werden, je tiefer man geht. Die Stille hier ist keine Leere, sondern ein Gewebe aus unsichtbaren Stimmen. Das Atmen der Bäume, das Lauschen der Moose, das leise Erinnern der Erde. Wer verweilt, verlernt das Hastige. Und stattdessen lernt er, dass jeder Schatten auch Schutz sein kann und jedes Licht ein Versprechen. Grün ist hier kein einzelner Ton, sondern eine ganze Symphonie. Dunkel wie ein tiefer Grund, hell wie erstes Erwachen, silbrig, wenn die Sonne spielt, schwer, wenn der Regen daran hängt. Ein Spektrum nur von Grün, das den Blick umfängt und selbst die müdesten Gedanken neu bemalt. Und der Wald ist noch so viel mehr als das, was sich da in mein Tagebuch geschrieben hat. Er ist in seiner Vielfalt an Pflanzen und Tieren Klimaschützer und Erholungsort zugleich. Die Fläche Deutschlands ist fast bis zu einem Drittel von Wald bedeckt. Dabei sind vieles ausschließlich Wirtschaftswälder. Es gibt nur noch wenige urige Wälder. Auch zum Thema Wald in Kombination mit dem menschlichen Körper gibt es jede Menge wissenschaftliche Studien. Sie haben bewiesen, dass das Herz im Wald langsamer schlägt, der Blutdruck sinkt und die Stresshormone reduziert werden. Einige Studien gehen so weit, dass sie sagen, dass man sich für diesen Effekt im Wald nicht mal bewegen müsste. Es würde einfach reichen, irgendwo zu sitzen und die frische Luft zu atmen. Hier kommen dann wohl wieder die Aspekte aus der Art zum Tragen, die Soft Fascination. Blätterrauschen, Vogelgesang, Bachplätschern. Japanische Wissenschaftler haben sich noch viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Ein Begriff, der hier oft fällt und der auch schon zum Anfang der Folge gefallen ist, ist Shirin-Yoku oder eben das Waldbaden. Als ich den Begriff gegoogelt habe, natürlich wollte ich mehr wissen, habe ich mich gefragt, ob es sich hierbei um altes Wissen handelt oder ob es einfach nur ein neuer Wellness-Trend ist. Vermutlich irgendwie eine Mischung aus beidem. Und ich bin auch hier wieder auf Studien gestoßen, bei denen ich mir dachte, toll, dass es jetzt auch Studien über Themen gibt, die eigentlich altbekannt sind. Für mich klang Waldbaden erstmal nach Menschen, die durch den Wald laufen und Bäume knuddeln oder sich durchs Laub rollen. Also auch nicht despektierlich gemeint oder irgendwas. Wer das machen will und wem es gut tut, feel free, macht das. Statt in Vorurteilen zu versinken, habe ich dann aber auch noch genauer hingeschaut. Shirin-Yoku entstand in den 1980ern und ist in Japan tatsächlich auch schulmedizinisch anerkannt. Wörtlich bedeutet es, ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen. Und das klingt schon wieder sehr entspannt, finde ich. Es bedeutet praktisch, mit dem Wald intensiv auf Tuchfühlung zu gehen. Achtsamkeit, Wahrnehmung und Empfindung mit allen Sinnen. Der Wald lässt sich riechen, hören und ja, Moose und Rinden lassen sich auch spüren. Mich überwältigt die optische Vielfalt jedes Mal aufs Neue. Grün, braun, Licht, Schatten, farbenfrohe Blüten und hin und wieder auch der ein oder andere Waldbewohner. Waldbaden und Waldtherapie sind übrigens zwei verschiedene Dinge. Waldtherapie ist ein Ansatz für Menschen mit Lungenkrankheiten, orthopädischen oder psychosomatischen Beschwerden und wird vom Mediziner verordnet. Waldbaden kann jeder praktizieren, der es möchte. Das Ziel ist das bewusste Verweilen im Wald, um die Gesundheit zu stärken. Dabei ist Shirin-Yoku nur ein Aspekt der Waldmedizin. Es wird an Hochschulen gelehrt und auch weiter erforscht. In Japan gibt es sogar richtige Therapiewälder und Kurzentren mit entsprechendem medizinischen Ansatz. Solche Strukturen gibt es in Deutschland noch nicht, aber dafür immerhin jede Menge Wald. Auch hier erweitert sich das Bewusstsein für die Natur und die heilenden Kräfte darin. Entsprechende Angebote findet man durchaus, diese müssen aber natürlich privat gezahlt werden. Seit 2022 forscht die Charité in Berlin umfangreich am Thema Natur- und Waldtherapie. Ich habe versucht herauszufinden, wie diese Wirkungen aufs Immunsystem aussehen. In den Studien wird Folgendes gesagt: Ein Tag im Wald soll unsere Killerzellen um bis zu 40% steigern. Die Produktion von Antikrebsproteinen wird ebenfalls angeregt, genau wie die Produktion eines Herzschutzhormons namens DHEA. Einige der Effekte halten allerdings nur maximal 14 Tage an. Unterm Strich würde ich das Thema Waldbaden wie folgt zusammenfassen. Schön, dass jetzt auch ein Weg gefunden wurde, Waldspaziergänge und Achtsamkeitsübungen gemeinschaftlich zu kommerzialisieren. Das klingt jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen abwertend, ist aber keineswegs so gemeint. Wenn man in unserer schnellen, stressigen Zeit erst wieder lernen muss, draußen zu sein, ist so ein Angebot wirklich hilfreich. 40 Millionen Deutsche besuchen den Wald alle 2 Wochen oder öfter zum Spazieren, Joggen, Wandern oder Bergsteigen, Radfahren und zu anderen Hobbys. Bäume inspirieren, das wussten auch unsere Vorfahren schon. Bestimmte Bäume waren sogar heilig. Denken wir an die Kelten und Germanen, fällt mir direkt die große alte Eiche mit ihrem ausladenden Blätterdach ein. Unterm Strich geht es beim Draußensein nicht um ein weiteres To-Do auf der Liste. Es ist Zeit für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. BiologInnen, PsychologInnen oder GeologInnen alle bestätigen, was wir längst spüren. Die Natur reduziert Stress, hebt die Stimmung und stärkt den Körper. Ich selbst erlebe es bei mir jedes Mal. Hab ich zu lange keine Natur gesehen, werde ich unruhig. Schon ein paar Stunden draußen oder am besten natürlich mehrere Tage. Und dann ist es, als würde sich ein innerer Knoten in mir lösen. Draußen ist auch der Ort, an den ich gehe, wenn es in mir stockt, mit meinem Tagebuch, mit einem Gespräch mit mir selbst oder einfach um den Geräuschen zu lauschen. Manchmal genügt auch schon der Übergang von der Stadt in den Wald. Ein Tor, das aufgeht, der Atem wird tiefer und der Kopf wird frei. Vielleicht ist Draußensein also gar kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Ein Stück Ganzsein. Auch streift der Mensch in den Wäldern seine Jahre ab, wie die Schlange ihre Haut, und ist, in welchem Jahre seines Lebens auch immer er stehen mag, doch immer noch ein Kind, schrieb Ralph Waldo Emerson. Und ja, draußen sein, egal ob in der Heide der Sächsischen Schweiz, im Wald hinter dem Elternhaus oder ganz weit weg am Strand oder in den Bergen, wo auch immer. Ich fühle mich ein Stückchen leichter, spielerischer und mehr ich selbst. Die Natur urteilt nicht, sie verlangt nichts. Sie erinnert uns nur an das, was tief in uns drin ist. Wenn du magst, erzähl mir deine Gedanken zu dieser Folge. Auf Instagram findest du mich unter imkopfweltenbummlerin. Dort teile ich dir auch ein paar Eindrücke zu meinen Reisen und Ausflügen und vielleicht auch das ein oder andere zum Thema Wald, was ich dir in der Folge erzählt habe. In der nächsten Folge nehme ich dich wieder mit hinaus auf eine Wanderung in die Sächsische Schweiz. Ich werde dir von Burgen und Raubrittern erzählen. Du kannst dich auf weitere Folgen mit Erlebnissen aus dem Sommer und neuen Themen rund ums Draußensein freuen. Ab jetzt wieder regelmäßig, mindestens alle 14 Tage. Und bis dahin, geh raus, atme, lache, lausche und sei. Die Natur heilt nicht, weil sie es will. Sie heilt, weil wir ein Teil von ihr sind.